Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo. Wer will einen Massenmörder als Fan haben? Ich behaupte mal, keiner will das. Das will man nicht. Wir sprechen gleich über den erfolgreichsten YouTuber. Der hat gerade die 100 Millionen Abonnentenmarke geknackt und er hat die besagte zweifelhafte Fanschaft. Wir sprechen jetzt über den erfolgreichsten YouTuber PewDiePie, bürgerlich Felix Arvid Ulf Kjellberg. Der hat als erste Einzelperson es geschafft, über 100 Millionen YouTube-Abonnenten zu haben.
100 Millionen! Ender Dragon. Marriage. 100 Millionen. This is what I'm talking about. But most important of it all, the one thing that truly matters. Let's get it, gamers.
Ja, best week ever, so nennt er sein aktuelles YouTube-Video. Und was sehe ich da auf den ersten Blick? Einen trainierten Typen mit Tattoos, der mir ankündigt, dass er mir Games vorspielt. Der größere Kontext, der da noch drin steckt, den sehe ich erstmal nicht. Und wahrscheinlich niemand steht so für diesen größeren Kontext wie der Rechtsextremist und Massenmörder Brandon Tarrant, der Attentäter von Christchurch, der 51 Menschen in zwei Moscheen ermordet hat. Der nämlich rief unmittelbar vor seiner Tat: Denkt dran, Jungs, abonniert PewDiePie. Wir sprechen über PewDiePie mit Miro Dietrich vom Projekt D-Hate, der Amadeo-Antonio-Stiftung. In diesem Projekt untersucht er rechtsextremistische und rechtspopulistische Phänomene online. Tag, Herr Dietrich.
Guten Tag.
Wie ordnen Sie PewDiePie da ein?
Das ist tatsächlich sehr schwierig. Also oft wird Kritikern von PewDiePie vorgeworfen, dass er einfach als rechtsextrem abgestempelt wird. Das würde ich auf keinen Fall machen. Ich glaube, es geht dabei um kompliziertere Dinge. Er führt auf jeden Fall öfter dazu, dass er rechtsextreme Erzählungen wiederholt, dass er mit rechtsextremen Leuten kollaboriert oder dass er ihnen auf Twitter folgt. Aber ganz klar würde ich sagen, er ist nicht selbst rechtsextrem.
Erzählungen wiederholt welche?
Es handelt sich da um so einzelne Fragmente. Also Feminismus ist das Böseste. Es ist sehr schwer zu erklären, es sind so Memes, die eher auf sehr niedrigen Inhalt damit spielen.
Auf den ersten Blick sieht man ja erstmal einen hippen Typen. Der scheint mir sowohl Teenie-Schwarm als auch Schwiegersohn tauglich zu sein. Der kollagiert sehr bunt in seinen Videos. Der ist sehr verspielt, dumpf und direkt, sieht eben anders aus. Aber können wir es ein bisschen plastischer noch machen? Was ist ein Beispiel für eben ein Meme, mit dem er Ressentiments bedient bzw. am rechten Rand fischt?
Also ich glaube, es geht da viel darum, dass er ein bestimmtes Publikum sich erschaffen hat, was sehr gerade auch so edgy Jokes spielt. Also Jokes, die an der Grenze sind, die irgendwie grenzverletzend sind. Das finden natürlich gerade Jugendliche sehr begeistert. Irgendwie so Grenzverletzung ist ja gerade im Alter irgendwie ein großes Thema. Die andere Sache ist, dass es einfach mehrere Vorfälle gab, die ihn solche Fans hervorgebracht haben. Eine Sache ist die erste Sache, die irgendwie der große Skandal war, dass er macht ja eigentlich YouTube-Videos, aber dann hat er mal einen Livestream gemacht, wo er gespielt hat. Und dort hat er das N-Wort gesagt. Das hat dann zu großen Problemen geführt, er hat sich dafür entschuldigt. Danach ging es weiter, dass er als Witz auf einer Seite, wo man Leute für Aufgaben online engagieren kann, die sollten das Banner entrollen, Death to all Jews. Als Witz, so wie weit kann man auf der Plattform einfach gehen.
Tod und allen Juden.
Genau, und so gab es einfach Stück für Stück immer mehr dieser Ausfälle. Er hat mehrfach rechtsextreme YouTuber einen Shoutout gemacht. Also er hat die empfohlen, dass Leute die besuchen, die ganz klar rechtsextrem sind, dass man eigentlich sehr einfach erkennt. Er redet sich dann immer ein bisschen simpel raus und nennt dann in seiner Sprache immer ein Upsi. Also es ist sehr verharmlosend und er scheint nicht zu lernen.
Er füllt ja auch viel Zeit mit Let's Plays, also er spielt Games vor, ist Gamer. Wie dezidiert beschäftigt er sich denn eigentlich mit politischen Inhalten? Also ich meine in dem Sinne über politische Themen ausführlich sprechen.
Tatsächlich ist er als Gamer groß geworden, aber in der Zeit, wo er, wurde dem Ganzen etwas überdrüssig. Ich würde seinen Inhalt jetzt nicht als Gaming-Inhalt bezeichnen, sondern er hat dann eher so einen Schwenk gemacht, dass er eigentlich Memes vorstellt. Er redet sehr viel über Sachen, die im Internet passieren, oder er hat so ein eigenes Reddit, wo Leute dann Memes schicken, die er über die redet. Und in Memes sind natürlich meist immer irgendwelche politischen Messages mit drin verpackt. Und über diese Sachen wird das dann vermittelt.
Ein Beispiel zur Veranschaulichung vielleicht noch?
Das ist schwer, ohne dann irgendwie tief in Meme-Culture einzusteigen und die Sachen zu erklären. Aber ein Beispiel, was man vielleicht sagen könnte zur Verbindung zu Rechtsextremen, er hat einmal diese Meme-Review, wie er es immer nennt, was da passiert, von Ben Shapiro als Gast sprechen lassen. Und Ben Shapiro hat ganz klar Verbindungen zur rechtsextremen Szene. Ben Shapiro ist dann so jemand, der auf Twitter postet, Israelis like to build things, Arabs like to bomb shit and live in sewers. Also Israelis mögen es, Sachen zu bauen, und Araber mögen es, Sachen in die Luft zu sprengen und in offenen Abwässern zu leben. Mit solchen Leuten arbeitet er dann zusammen.
Aber nicht nur mit solchen Leuten, er hat ja sogar schon mit Disney zusammengearbeitet, und 100 Millionen Abonnenten schafft man auch nicht ohne Netzwerk. Wer supportet ihn denn?
Es ist eben, Disney hat ihn ja dann fallen gelassen nach diesen Kontroversen. Danach ist er, also eben zu diesem edgy Content gekommen. Das heißt, er hat sehr grenzwertige Witze gemacht. Das ist im Internet sehr beliebt. Dadurch hat er sich ein Following geschafft. Sehr viele der Follower, die er jetzt hat, hat er aufgebaut in dieser Subscribe to PewDiePie-Kampagne. Er war ja schon lange der YouTuber mit den meisten Abonnenten. Und dann gab es einen indischen Kanal, der langsam aufgeholt hat. Und das wurde dann so hochstilisiert zum, er ist ein Privater, also eine Einzelperson als Content Creator. Und dieser indische Kanal war von einer Firma. Und es stand dann so für das Symbolische, YouTube ist immer weniger die einzelnen Leute, sondern so große Firmen. Mhm. Und dadurch hat er sehr viele Supporter bekommen. Während dieser Kampagne haben auch sehr viele Leute, also Fake-Accounts, also wurde offen erklärt, wie schafft man es, Fake-Accounts zu erstellen, die ihm folgen, die das eben stark befeuert haben. So ist er sehr viel, hat er sehr viel dieser Abonnenten gewonnen. Und auch bei dieser Subscribe to PewDiePie, wie eben schon angesprochen, hat man ja gesehen, dass der Attentäter von Christchurch das verwendet hat. Wir hatten in dieser Kampagne...
Er sagt es, dann wird es zum Gefühl. Flügelten Wort und verbreitet sich.
In der Kampagne wurde zum Beispiel auch auf ein Holocaust-Mahnmal Subscribe to PewDiePie geschrieben. Also man sieht schon, welche Fans er damit angezogen hat.
Marina Weisbann, Kolumnistin, die hat PewDiePie als unwissenden Handlanger bezeichnet. Das interpretiere ich als ein Typ, der instrumentalisiert wird. Würden Sie da mitgehen oder ihm doch mehr Intention unterstellen?
Nein, Intention würde ich hier nicht unterstellen. Was ich ihm auf jeden Fall vorwerfen würde, ist, dass wenn man schon so viele so Fälle hatte, dass man sich vielleicht mal mit den Themen auseinandersetzt und irgendwie aufpasst, was sind denn diese rechtsextremen Verbindungen? In dem einen Fall, wo er einen ganz klar rechtsextremen Account, einen antisemitischen Account empfohlen hat, ging es in dem konkreten Video, was er empfohlen hat, neben rassistischen Witzen, die gemacht wurde über den Tod von Heather Heyer gescherzt, die Aktivistin, die in Amerika bei der United Right Rally umgebracht wurde von einem Rechtsextremen. Und im Nachhinein meinte er, wusste den Namen nicht. Also es gibt sehr viele dieser Verbindungen. Und mittlerweile wissen wir ja auch sehr gut, welche Rolle er in einem größeren Ökosystem einnimmt. Also wir hatten mittlerweile drei Fälle, die ganz klar zeigen, wie von genau solchen Grenzkandidaten Leute auf YouTube radikalisiert werden zu viel extremeren Sachen. Wir haben einerseits eine persönliche Berichterstattung aus der New York Times, How to Make a Radical, die eine Einzelperson begleitet. Wir haben eine qualitative Studie, Alternative Influencers, die zeigt, wie all diese Kanäle verbunden sind. Und vor kurzem ist jetzt noch eine neue Studie rausgekommen, also eine quantitative Studie, die die Kommentare von Videos analysiert und ganz klar zeigen kann, dass Leute, die zuerst auf diesen grenzwertigen Kanälen unterwegs waren, später sehr viel auf rechtsextremen Kanälen kommentiert haben. Also ich würde nicht sagen, dass PewDiePie ein Rechtsextremer ist, aber er bietet ganz klar einen Einstieg, vor allem durch den YouTube-Algorithmus verstärkt, in diese rechtsextreme Szene.
Und Sie haben es gerade wahrscheinlich wahrgenommen, es gibt viel möglichen Lesestoff anschließend an dieses Gespräch. Mero Dietrich, vielen Dank.
Sehr gerne.
Um iranisches Kino zwischen Erfolg und Repression geht's jetzt. Erfolg, weil aus dem ja sehr kinobegeisterten Iran viele starke Filme kommen, die Preise abräumen. Man denke an den Oscar für Nada und Simin von Asghar Farhadi oder den Goldenen Bären für Taxi Teheran von Jafar Panahi. Womit wir dann auch schon ziemlich fließend bei der Repression sind. Panahi im Iran mit Berufsverbot belegt, der aber trotzdem weiter filmt. Und ganz aktuell ist da der Fall vom Regisseur Mohammad Rasulov, der im Iran zu einer einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Der Vorwurf: Propaganda gegen die islamische Regierung. Wie kritisch kann man als iranische Filmemacherin, als Filmemacher sein? Wo sind die Grenzen? Wie umgeht man sie? Und wer hat eigentlich die Freiheit, die zu umgehen, die Grenzen? Darüber sprechen wir mit dem iranischen Regisseur Sina Atayan Dena. Hallo.
Hallo.
Regisseur von Paradise aus dem Jahr 2015.
Alan,
Es geht um die 25-jährige Hanye, die lebt in Teheran, arbeitet als Lehrerin, ist mit ihrem Leben ziemlich unzufrieden, von Selbstzweifeln geplagt. Und der Dreh von Paradise, der hat sich mitunter sehr abenteuerlich gestaltet, weil das Team keine Drehgenehmigung zum Beispiel hatte für den öffentlichen Raum. Und an dieser Stelle kommt jetzt ein weiterer Gesprächspartner ins Spiel, Alec Barth. Hallo.
Hallo.
Sie sind Autor des aktuell erschienenen Paradise Handbook, Handbuch subversiver Strategien eines Films aus dem Iran. Und darin geht es eben darum, wie das Filmteam damit umgegangen ist, dass es vieles nicht durfte. Herr Deners, was durften Sie denn alles nicht?
Well, there are several different ways to answer this question.
Also da gibt es verschiedene Arten und Weisen, auf diese Frage zu antworten, aber ganz allgemein, wenn du ein Drehbuch verfilmst, das nicht offiziell von den Behörden abgesegnet worden ist, dann darfst du überhaupt nicht drehen.
You are not allowed to shoot at all.
Das ist ganz allgemein, noch ein bisschen in die Details.
Ah, you mean the regulations. For example, men and women are not allowed to have a physical touch contact.
Also beispielsweise darf man nicht zeigen, dass sich Männer und Frauen körperlich berühren. Man darf die Haare von Frauen nicht zeigen. Frauen, die einen Chador tragen, dürfen beispielsweise nicht rauchen. Es gibt auch ein striktes Alkoholverbot. Also Protagonisten dürfen auch kein Alkohol trinken. Generell darf nichts gezeigt werden, was die strengen islamischen Regeln bricht. Und vor allen Dingen, und das finde ich am härtesten, ist es so, dass man keine unglücklichen Menschen zeigen darf.
You are not allowed to show that people are not happy.
Herr Barth, was ist denn die subversivste Strategie, die dem entgegensteht und die Sie in dem Handbuch aufzeigen?
Es gibt vielfältige Strategien, wie diese Regeln ausgespielt wurden auf eine Art, ne? Da gibt es das Beispiel der Schule und den Umgang mit den Kindern dort, dass es eben zum Teil dokumentarisches Material war, das irgendwie gedreht wurde, einfach in einem tatsächlichen Schulalltag. Und dann später zusammengeschnitten in so einem Schuss-Gegenschuss-Prinzip mit Ansprachen in einer Direktorin, die dann eben die Geschichte des Films vorantreibt. Und so konnte man quasi diese Orte zusammenbringen. Ne? Es gab die Schule und die tatsächliche Interaktion mit Schülern. Aber mit der Schauspielerin, der Rektorin, die Geschichte erzählt, die waren nie am selben Ort gemeinsam. Ne? Und so, das ist so zum Beispiel ein technischer Weg, so das klassische Schuss-Gegenschuss-Prinzip zu nutzen, um Sachen vermeintlich kohärent zu erzählen, die nie so stattgefunden haben.
Das hat dann auch viel mit Postproduktion zu tun. Ich finde noch interessant den Teil, der eben vor Ort stattgefunden hat. Die Schule, in der Sie gedreht haben, oder eine Schule, die ging zum Beispiel aus, dass Sie einen Dokumentarfilm dort drehen. Deshalb durften Sie dort drehen. Herr Deners, inwiefern haben Sie denn falsche Tatsachen auch vorgegeben, um das zu bekommen, was Sie wollen?
Well, one part was, as Alex said, is in this
school. Wie Alex schon erwähnte, haben wir ja vorgegeben, einen Dokumentarfilm zu drehen. Und in diesem Dokumentarfilm haben wir behauptet, wir wollen die Schule zeigen, wie großartig sie ist. Das ist zwar ein bisschen Nonsens, aber irgendwie haben sie es uns trotzdem abgekauft. Also haben wir beispielsweise diese Morgenrituale gefilmt, wenn die Hymne gesungen wird beispielsweise. Oder andere Tricks, die wir verwandt haben, war einfach, dass wir nur eine sehr, sehr kleine Crew hatten. Unter uns war nur die Schauspielerin, die auch die Lehrerin dann im Film spielt. Und also die Schauspielerin, die war eben auch sehr traditionell gekleidet, so wie die Lehrerin dort eben auch gekleidet ist, also im Chador. Ansonsten haben wir einfach auch folgenden Trick verwandt, also ich als Regisseur, mein Kameramann und der Produktionsleiter, wir haben uns 3 Monate lang nicht rasiert, weil wenn man im Iran einen sehr langen Bart trägt, dann hat man nichts von einem Hipster wie hier, sondern im Gegenteil, im Iran gilt man dann als regimetreu, als sehr islamisch. Und das haben wir gemacht, wir haben uns auch sehr konservativ gekleidet, so wie sich diese regimetreuen Männer eben kleiden. Das gab uns einen etwas furchteinflößenden Look und da kam wirklich keiner auf die Idee, noch an uns zu zweifeln. Und die dachten, wir sind vielleicht vom Regierungsfernsehen und drehen da wirklich so eine fröhliche Doku, wie toll die Schule ist.
Ja, nobody really doubted.
So, und was dann hier auch schon angedeutet wird, ist die eben sehr aufwendige Postproduktion. Da gab es ja Kniffe. Herr Barth, nur ich frage mich, jetzt liegen ja die subversiven Strategien von Ihnen ganz unverborgen auf dem Tisch und frage mich, wer soll von denen noch profitieren? Weil Feind liest mit, vermute ich.
Na gut, das weiß ich nicht, ob es wirklich so diese Reichweite hat, aber also ich persönlich finde daran interessant den Empowering-Aspekt, den das irgendwie haben kann, tatsächlich vielleicht auch für Filmemacher, die unter allen möglichen schwierigen Situationen arbeiten. Das muss nicht politisch sein, das kann auch Independent-Filmemacher in irgendwo sein, die einfach mit sehr reduzierten Mitteln arbeiten müssen. Und da finde ich das ganz kraftvoll, darüber nachzudenken, ich kann es mir nicht leisten, zum Beispiel an irgendwie auf einem großen öffentlichen Platz zu drehen. Was wären Wege, drumherum zu arbeiten, so andere Lösungen dafür zu finden, um meine Geschichte möglichst dem Skript treu bleiben und der Geschichte treu bleibend bestmöglich zu erzählen?
Also die Hoffnung darauf, dass das ein hilfreiches Tool für andere werden kann. Haben denn die Behörden in irgendeiner Weise schon auf Sie reagiert?
No, not really. The only thing is that,
also bisher gab es keine wirklichen, also das hatte bisher keine wirklichen Auswirkungen auf mich. Es ist nur so, da ich eben ohne Dreherlaubnis einen Film gedreht habe, kann ich auch in Zukunft im Iran keine Filme mehr machen, weil ich diese Dreherlaubnis nicht erhalten würde. Und der Film ist im Iran verboten, er kann nicht gezeigt werden, was ich sehr schade finde, weil natürlich geht es mir als Filmemacher darum, ihn so vielen Menschen, so vielen Leuten wie möglich zu zeigen. Ich glaube aber, dass der Film wie eine Art Dokument wirken wird. Nicht wie eine Dokumentation, aber wie ein Dokument. Und in 10 oder auch in 20 Jahren, wenn man dann zurückblickend auf diesen Film schaut, wird man sehen, was den Alltag damals ausgemacht hat. Das größte Problem, was wir zurzeit im Iran haben, es fehlt einfach an Dokumenten, die man studieren könnte, die man analysieren könnte. Wir wissen zum Beispiel nicht, warum unsere Eltern, die Generation unserer Eltern 1979, die islamische Revolution gemacht hat, weil es keine Dokumente darüber gibt, die wir als Nachfolgegeneration in irgendeiner Form konsultieren könnten. Und von daher denke ich, dieser realistische Ansatz, den ich in meinem Film verfolge, der wird dann mal sehr interessant sein für nachfolgende Generationen, wenn die wissen wollen, wie es war und warum der Iran zu dem geworden ist, zu dem er geworden ist.
Why it turned to what it will be.
Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch und ebenso Jörg Taschmann für die Übersetzung. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Und das Paradise Handbook, das Handbuch subversiver Strategien eines Films aus dem Iran, das können Sie für 29,80 Euro erwerben. 176 Seiten hat es und vorgestellt wird es heute Abend übrigens in Kombi mit Filmvorführung von Paradise plus Anwesenheit des Regisseurs im Berliner Kino Arsenal. 20 Uhr geht's los.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bei den MTV Video Music Awards ist Taylor Swift für das Video des Jahres geehrt worden. Die US-Sängerin gewann mit dem Song You Need to Calm Down. Der Preis für die beste Künstlerin ging an Ariana Grande. Als Song des Jahres wurde Old Town Road von Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus gewählt. Eine besondere Auszeichnung erhielt Missy Elliott. Die US-Rapperin bekam einen Sonderpreis für ihr Lebenswerk. Martina Butler.
Missy Elliott rappte einen Mix ihrer Songs Get Your Freak On, Work It und Pass That Dutch vor den jubelnden Fans. Auch viele Kollegen hielten diese Ehrung für längst überfällig. Die 17-jährige Billie Eilish wurde beste Newcomerin. Miley Cyrus trat mit ihrem neuen Song Slide Away auf bei der Preisverleihung in Newark, New Jersey. Seit 35 Jahren gibt der US-Musiksender MTV die Video Music Awards aus. Der Preis ist der Moonman, ein Astronaut auf dem Mond mit MTV-Fahne.
Die Rheinische Post soll einen neuen Chefredakteur bekommen. Moritz Döbler hat bislang den Weser-Kurier in Bremen geleitet und soll nun Michael Bröcker in Düsseldorf beerben. Moritz Döbler war seit 2015 Chefredakteur beim Weser-Kurier und seit Anfang des Jahres auch im Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG. Wegen des Vorwurfs der Spionage ist in China ein australischer Schriftsteller und Blogger angeklagt worden. Über die Hintergründe im Fall Yang Hengqun berichtet Lena Bodewein.
Im Januar war Yang in der südchinesischen Stadt Guangzhou verschwunden. Erst nach einigen Monaten enthüllte China, dass er festgenommen wurde und im Gefängnis saß. Yang hatte früher im chinesischen Außenministerium gearbeitet, bevor er 2002 australischer Staatsbürger wurde. Er ist als Blogger und Autor bekannt, der sich kritisch über die Kommunistische Partei Chinas äußert und für die Demokratiebewegung eintritt. Auf Spionage kann in China die Todesstrafe stehen.
Australiens Außenministerin äußerte sich sehr besorgt über Youngs Schicksal. Sie forderte die Volksrepublik auf, den Fall schnellstmöglich aufzuklären. Deutschland bekommt einen neuen Musikpreis, den International Music Award. Das Magazin Rolling Stone will ihn im November verleihen. Die künstlerische Relevanz soll entscheidend sein für die Wahl des Preisträgers. Eine prominent besetzte Jury stellt in 6 Kategorien eine Shortlist zusammen. Dazu gehören die Sängerin Joy Denalane, Ex-Oasis-Frontmann Liam Gallagher, die Singer-Songwriter Rufus Wainwright und Adam Green sowie der Autor Benjamin von Stuckrad-Barre. Zusätzlich wird es in der Kategorie Performance ein offenes Publikumsvoting sowie einen Hero-Preis für das Lebenswerk geben.
Gestalten. Architektur und Design.
Der wirklich aufmerksame Journalist, der zeichnet sich aus durch eine sehr starke Teilnahme am Leben, wie ich finde. Der guckt, was passiert um mich herum. Und manchmal sind es die ganz unscheinbaren alltäglichen Dinge, die aufgrund dessen zum Thema werden. Nikolaus Bernau, hallo.
Hallo.
Das habe ich jetzt schon auf Sie bezogen, muss ich sagen. Ne? Das ja, ist schon so, ne? Jetzt haben wir es hier schon wieder. Das Faltboot, über das Faltboot sprechen wir und die Geschichte fing damit an, dass Sie reingestiegen sind. Ne?
Ja, schon ziemlich lange, also vor ziemlich langer Zeit bin ich das erste Mal in einen Kajak, dann später in Faltboote gestiegen. Faltboote sind einfach ein Teil meines Lebens. Das ist eine ganz praktische Angelegenheit. Ich wohne in einer Großstadt und da kann man leider ein starres Kajak relativ selten gut unterbringen, weil so ein Ding ist dann locker mal 5 Meter lang und passt nicht so gut auch auf irgendwie einen Fahrradanhänger. Im Unterschied zu einem Faltboot. Ein Faltboot zumindest klassischermaßen passt ja prächtig auf einen Fahrradanhänger, kann man zur Not sogar auf dem Rücken transportieren, wenn man so ein bisschen kräftiger gebaut ist zumindest. Einfach deswegen, weil es ja aus 2 Teilen besteht. Es hat einmal das Gerüst, das kann aus Holz oder aus Metall sein, oder es hat die Außenhaut, die im Normalfall aus PVC oder aus anderen Kunststoffen besteht, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es auch Gummihäute, aber die sind wirklich sehr, sehr selten geworden. Also das sind so super Antiquitäten. Und dann gibt es halt die Oberhaut, die ist sehr oft bei so Klassikern wie von der Firma Klepper, der Aerius oder von der Firma Puch oder es gibt auch noch die wunderbaren Faltboote aus der DDR-Produktion, der Werft in Wismar, die haben den schönen Namen Kolibri. Die
wasserdicht sind dann, oder?
Wasserdicht aus Baumwolle, die ist aber ganz dicht gewebt und wenn man Baumwolle, das weiß jeder, der ein altes Zelt mal gehabt hat, ganz dicht webt und straff spannt, dann ist die völlig wasserdicht. Man darf nur nicht mit dem Knie von unten dagegen stoßen, dann wird's nass.
Moment, und dann war da doch noch eine amerikanische Entdeckung, durfte ich lesen.
Ja, genau. Und das ist das Eigentliche, das war jetzt vor einigen Jahren, dass ich in Amerika entdeckt habe. Es gibt vollkommen andere Konstruktionen, ganz Boote, die einfach völlig anders gedacht sind. Und das war das Spannende dabei. Das war damals ein Produkt der Firma Advanced Elements aus Kalifornien. Es gibt inzwischen auch Produkte beispielsweise der Firma Aquaglide. Also wir wollen ja hier keine Werbung machen für eine einzelne Firma.
Das wollen wir
aber
nicht.
Es gibt tatsächlich nicht so viele. Und das Spannende ist bei denen, dass die ganz anders konstruiert sind. Das sind nämlich erstmal Schlauchboote. Die haben 2 Schläuche im Wesentlichen, die so geschnitten sind, sehr raffiniert geschnitten, dass sie von vornherein die Form eines Kajaks ergeben. Das ist das eine. Sie werden sehr prall aufgeblasen, dann in der Mitte stabilisiert durch einen ebenfalls aufblasbaren Fußboden. Also den legt man dann ein, der wird dann aufgeblasen. Und das Spannende ist, dass am Bug und Heck jeweils eine Metallschiene eingelegt ist zwischen diese beiden Schläuche, sodass die wirklich eine ganz scharfe Kante, Vorder- und Rückkante kriegen. Sie können also richtig durch das Wasser durchziehen. Und damit das noch spannender wird, kann man unten einen Kiel einlegen, regelrecht eine Metallstange, sodass das ganze Boot auch unten eine richtig scharfe Kante kriegt. Und das ist insofern einfach wichtig, weil diese ganzen Schlauchboot-Kajaks, es gibt ja unermesslich viele von denen, also muss man bloß in irgendeinen Outdoor-Laden reingehen, die haben alle den großen Nachteil, dass sie einen flachen Fußboden haben. Oder einen flachen Boden haben. Und damit schwimmen die so ein bisschen auf der Wasseroberfläche rum. Man muss sich unheimlich anstrengen, damit die Linie halten und damit man Strecke machen kann. Während das Schöne bei diesen amerikanischen Konstruktionen ist, dass es ganz einfach ist. Das sind ganz normale Kajaks, nur dass sie eben aufgeblasen werden können.
Und warum machen solche Konstruktionen die Amerikaner?
Das hat, glaube ich, denkbar viel damit zu tun, dass amerikanische Ingenieure anders ausgebildet werden als europäische.
Think
big gar nicht mal so, weil diese Boote sind ziemlich kurz, die sind knapp über 3 Meter lang. Also ganz im Gegenteil, das ist zum Beispiel einer der Witze bei der ganzen Angelegenheit, die sind nämlich klein. Amerikanische Ingenieure werden von vornherein davon ausgebildet, auf einen Markt zu sehen. Franzosen, Deutsche, Russen, Japaner, auch viele Amerikaner, um nur die ganz großen Player im Faltbootmarkt zu nennen, die achten darauf, dass die Konstruktion super gut ist, dass die aus dem Material gedacht ist, aus dem Holz oder aus dem Metall, dass die Oberhaut in sich homogen ist oder eben nicht in sich homogen, aber dann in sich stimmig ist. Diese Konstruktionen sind daraus gedacht, was braucht der Großstädter? Er braucht ein kleines Boot, das schnell transportabel ist, mit dem man schnell am Wasser ist, das man selber transportieren kann und zwar ohne die gesamte U-Bahn zuzustellen. Dass man ganz schnell aufbauen kann, das ist ganz wichtig. Also diese Boote bauen sich in 7 bis 10 Minuten auf. Die bläst man ja einfach nur hoch im Großen und Ganzen. Muss sehr genau aufpassen, dass alle Teile stimmen, sonst laufen die nicht sauber geradeaus. Aber im Großen und Ganzen mit ein bisschen Training, 7 Minuten ist die Sache erledigt. Und ganz wichtig, man kann sie in einem Badezimmer danach, wenn man sie wieder abgebaut hat oder aus die Luft rausgelassen hat, man kann sie im Badezimmer, und zwar auch in einem kleinen Badezimmer, einfach über die Badewanne hängen. Das heißt, sie können trocknen. Das ist ein zentrales Problem bei all den alten, den großartigen historischen Konstruktionen von Faltbooten, dass sie sehr lange brauchen, um zu trocknen. Diese Teile trocknen erstens sehr schnell, weil sie alle aus Plastik sind letztlich und aus Kunststoff. Und man kann sie einfach zu Hause über die Badewanne hängen.
Das sind jetzt natürlich sehr stark die technischen Seiten. Ich möchte abschließend noch die philosophische kurz aufgreifen, die Sie mal beschrieben haben. Denn was tut man in diesen Faltbooten? Man paddelt in ihnen. Und Sie haben dazu ausgeführt, gegen die Wellen kannst du nicht an. Die Natur ist stärker. Es geht nur in ihrem Rhythmus, in ihrer Richtung.
Ja, das merkt man gerade in diesen ganz kleinen Booten. Also das sind 3,15 Meter. Das ist verdammt kurz insgesamt. Also ein klassisches Faltboot hat mal 4,50 Meter, 4,80 Meter. Die können auch mal 5 Meter lang sein, wie ein großes Kajak. Wenn man in so einem kleinen Boot drin sitzt, dann merkt man jede Welle, die unter einem durchläuft. Man muss mit der Welle mitmachen. Man kann gar nicht anders. Es ist vollkommen sinnfrei, mit seiner wenigen Kraft, die man als Mensch hat, jetzt groß zu versuchen, gegen die Natur anzugehen. Das ist der große Unterschied zum Beispiel zu einem Motorboot, wo die einem die Natur angeblich überhaupt nicht kümmert, oder einem Segelschiff, wo man glaubt, sie auskreuzen zu können, indem man gegen den Wind fährt. In einem Kajak kann man das nicht. Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass diese ganzen Leute, die sagen, man kann mit Technik alles lösen, man kann die Natur einfach vergewaltigen etc., die müssen sich eigentlich nur einmal in den Kajak setzen und 3 Wochen lang durch eine große Gegend fahren mit dem Kajak. Danach wissen die, ohne die Natur geht es gar nicht und gegen die Natur funktioniert gar nichts. Man muss da mitspielen.
Spüren auch Sie es im Faltboot. Nikolaus Bernau, danke. Und damit in die Zeit der 1970er, in der New York viel sexier war als heute. Also, das erzählen jedenfalls die Fotos von Alvin Baltrop. Die sind gerade in New York zu sehen, in der Ausstellung im Whitney Museum. Und Peter Mücke hat sich diese Ausstellung für uns angeschaut.
Die Hudson Piers sind heute eine angesagte Gegend in New York. Teure Boutiquen, Rooftop-Bars, Clubs und mittendrin das schicke Whitney Museum. Nichts erinnert mehr daran, wie es hier in den 70er Jahren aussah. Die Containerschifffahrt hatte sich nach New Jersey verabschiedet. Die Piers an der Westseite Manhattans verfielen.
To complicate the situation, there was an elevated highway and in 1973.
Hinzu kam, dass 1973 dort ein Stück eines oberirdischen Highways eingestürzt ist. Die Stadt war damals so pleite, dass sie den Highway nicht reparieren konnte. Nicht mal die Trümmer wurden weggeräumt. Die ganze Gegend war gesperrt für den Verkehr. Auch die Polizei kümmerte sich nicht darum. Und das waren ideale Voraussetzungen dafür, dass sich dort schwule Männer treffen konnten. Dafür war die Gegend berühmt-berüchtigt.
And it became a very notorious site,
sagt der Kurator der Ausstellung, Sergio Bessa. Alvin Baltrop hat diese fast vergessene New Yorker Subkultur dokumentiert. Nackte Männer sonnen sich auf dem verlassenen Pier, andere cruisen durch verlassene Lagerhallen und Autobahntrümmer auf der Suche nach schnellem Sex. Die Schwarz-Weiß-Fotos Baltrops sind dabei nie voyeuristisch, sondern liebevolle Dokumente einer vergangenen Zeit. Ich glaube, was Baltrop charakterisiert, ist, dass die Arbeiten sehr direkt sein können, aber doch nie anzüglich oder pornografisch sind. Es sind sehr menschliche, persönliche Momente in den Fotos festgehalten. Da ist immer Sehnsucht, Traurigkeit und Melancholie mit dabei.
There is a lot of melancholia here.
Besonders deutlich wird das auch im Vergleich zu Fotos von Robert Mapplethorpe und anderen, von denen einige in der Ausstellung zu sehen sind. Rund 200 Fotos hat Kurator Sergio Bessa zusammengetragen. Von ersten Porträts von Seeleuten, die Baltrop in seiner Zeit als Soldat auf einem Schiff der US Navy während des Vietnamkriegs aufgenommen hat, bis zum Abriss des Pier 52 in den 80er Jahren. Dieser Ort faszinierte Borlchop besonders. Furchteinflößend, verrückt, unglaublich, gewalttätig und schön. So nannte Borlchop diese Welt. Eine ganz andere Welt als die, aus der er stammte. Borlchop wuchs in der Bronx auf.
He was African American. He came from a family, particularly a mother.
Er war Afroamerikaner und stammte aus einer Familie, die in den 40er Jahren aus dem Süden nach New York gekommen ist. Seine Mutter gehörte zu den Zeugen Jehovas und so wuchs Alvin streng religiös auf. Das muss es sehr schwer für ihn gemacht haben, mit seiner Sexualität klarzukommen. Er war bisexuell, hatte Freundinnen, er hatte aber auch ein sehr aktives Leben als Schwuler. Nicht nur deshalb war Borlchops Leben ein Kampf. Armut und Krankheit setzten ihm zu. Er musste sich als Taxifahrer und Straßenhändler über Wasser halten. Zu Lebzeiten gab es nur wenige Ausstellungen. Noch bis Februar stellt das Bronx Museum jetzt seine Werke eines fast vergessenen New Yorks zum ersten Mal einem größeren Publikum vor.
Das war Peter Mücke.